Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und einer Vielzahl Bilderbüchern zum Thema Nacht. Aber wir sind nicht nur im Dunkeln unterwegs, sondern wir gehen auch an einen Fluss und sogar aufs Meer. Zuvor aber erinnern wir an zwei Männer, die in diesem Januar ihren 100. Geburtstag gefeiert hätten. Der unerschrockene Kinderbuchautor Franz Fühmann, den wir am 15. Januar schon in einem Gespräch mit Ingo Schulze würdigten. Und hier sei nun der zweite große Künstler genannt, uns allen bekannt, vielleicht nicht unbedingt mit Namen. Celestino Piatti, Schweizer, geboren am 5. Januar 1922, war ein überaus erfolgreicher Grafiker. Er hat die Cover der DTV-Taschenbücher gestaltet, 6.000 an der Zahl, mehr als 30 Jahre lang. Das einprägsame Design, seine markanten, leicht eckigen, stark mit schwarz umrandeten Figuren auf hellem Grund, oft Tiere. Bekannt waren auch seine Plakate, Werbung und Kinderbücher hat er bebildert. DTV und der Christoph Merian Verlag haben ein opulentes, zweisprachiges Werk zu seinen Ehren herausgegeben mit dem Titel »Alles, was ich male, hat Augen«. Fast 500 Seiten mit Fotos, Bildern, Plakaten und Zitaten. Auch der Schweizer Nord-Süd-Verlag war nicht untätig. Piatti für Kinder. Nicht weniger opulent, großzügig gesetzt die Texte verschiedener Autorinnen und Autoren und natürlich Piattis Bilder großformatig. Ein umfangreiches Werk hat Celestino Piatti hinterlassen und er sprach davon, dass man als talentierter Mensch von seinem Beruf besessen sein sollte. Ob nun der bekannte kanadische Künstler Sidney Smith ein Besessener ist, das wissen wir nicht. Jedenfalls ist er ein herausragender Illustrator. Überall Blumen, unsichtbar in der großen Stadt, Stadt am Meer. Großartige Geschichten, poetisch bebildert. Letztes Jahr erschien das Bilderbuch »Ich bin wie der Fluss«. Nach einer Geschichte des kanadischen Lyrikers Jordan Scott, der hier seine eigene Erfahrung des Stotterns, die Qual der Wortäußerung, die Angst vor Versagen und die daraus resultierende Wortlosigkeit mit wenigen prägnanten Sätzen aufgeschrieben hat. Thomas Linden erzählt, wie Jordan Scott geheilt wurde und Sidney Smith uns wieder einmal überrascht in einer berührenden Vater-Sohn-Geschichte.
Mit jedem Bilderbuch, das Sidney Smiths Arbeitszimmer in Halifax verlässt, überrascht der Kanadier seine hiesige Fangemeinde aufs Neue. Jetzt ist es wieder soweit. Smith präsentiert mit »Ich bin wie der Fluss« eine Kindheitserinnerung des Lyrikers Jordan Scott, der als Junge an schwerem Stottern litt. Wer schon einmal einem Stotternden gegenüberstand, weiß, dass sich hinter den kryptischen Lauten ein flüssiges Denken verbergen kann, dem es jedoch nur unter größter Anstrengung möglich ist, sich sprachlich mitzuteilen. Ein Sujet, das auf Sidney Smith geradezu gewartet hat. Gehört zu dessen besonderen Talenten als Illustrator doch die Fähigkeit, Geräusche sichtbar zu machen. Meisterhaft ist ihm das in seinem Bilderbuch »Unsichtbar in der großen Stadt« gelungen. So ist es auch diesmal. Auf dem Titelbild sehen wir einen Jungen, der bis zu den Hüften in einem tosenden Gewässer steht. Die frische, hell leuchtende Gicht umspült ihn. Auch auf seinen Schultern und seinem Haar liegt ein gleißender Lichtschein. Dieser Eindruck intensiver Lebendigkeit wird gesteigert durch die Konzentration des Kindes, das im Lärm des brodelnden Flusses die Augen geschlossen hält und still in sich hineinzuhorchen scheint. Sidney Smith gibt uns eine Vorstellung von Aura. Das Auge blickt von außen auf etwas, das wir auch im Inneren vermuten. Aus diesem Inneren heraus erzählt uns Jordan Scott von seinem Handicap.
Wenn ich aufwache, höre ich den Klang von Wörtern. Aber ich kann sie nicht sagen. Das B in Baum treibt Wurzeln in meinem Mund und umzingelt meine Zunge. Das K ist eine Krähe, die sich in meinen Rachen krallt. Das M in Mond malt mir ein stummes, staunendes Lächeln auf die Lippen. Ich wache am Morgen auf und in meinem Mund stecken die Wörter fest. Ich bleibe stumm wie ein Stein.
In der Schule setzt sich der Junge in die hinterste Reihe, immer von der Angst begleitet, an die Tafel geholt zu werden. In einer Welt, in der jeder dazu angehalten ist, sein Image stylisch zu vermarkten, bleibt jemand, der nicht sprechen kann, chancenlos. Dann jedoch erfährt Jordan Scott die lebensrettende Kraft der Metapher. Sein Vater holt ihn nach der Schule ab und nimmt ihn mit ans Flussufer, um ihm zu zeigen, dass der Fluss auch nicht immer gleichmäßig fließt, sondern sich an Stromschnellen staut und stockt, bevor er wieder an Gleichmaß gewinnt. Eine Erkenntnis, die Jordan ein Tor zur Welt öffnet. Das einsame Kind erfährt, dass es in der Natur etwas gibt, das ihm gleicht. Diese Übereinstimmung seines Zustands mit der Wirklichkeit erlebt es schockartig als einen Moment der Wahrheit. Zwei Dinge vereinigen sich zu einer Metapher, und den Metaphern kommt im Leben eines Lyrikers zentrale Bedeutung zu. Sidney Smith stellt diese Situation auf einer Doppelseite dar, die das Gesicht des Jungen zeigt. Klappt man die Seiten auf, sieht man, wie Jordan in die Mitte des Flusses wartet, dem Licht entgegen, ein Moment des Glücks, in dem auch der Tod anklingt. Das Buch enthält mehrere solch diskrete Fingerzeige. Sie verleihen dem Geschehen Tiefe, sodass es nicht im gut gemeinten Therapieansatz versandet. Der Bericht von Jordan Scott folgt nicht so sehr der Dramaturgie einer Geschichte, als vielmehr einem sich wiederholenden Bild. Dort, wo der Text einsilbig klingt und in seinen Wiederholungen scheinbar kaum von der Stelle kommt, erzählen die Bilder umso beredter. Sidney Smith arbeitet mit Acryl- und Aquarellfarben. Er nutzt ihre Leuchtkraft, ebenso wie ihre Möglichkeit, mit Puder, Pasten oder Salzen chemische Reaktionen hervorzurufen, um Konturen zu verwischen oder Dinge im Unklaren zu lassen. Während der Erzähler in seiner Metapher vom Fluss gefangen bleibt, zeigt uns Smith die unerhörte Dynamik der Natur. Alles in diesem Buch scheint vor Vitalität nur so zu bersten. Die Schleuse der Furcht vor Diskriminierung und Versagen muss geöffnet werden. Und schon ergießt sich ein Strom der Mitteilung. So beschreibt er es selbst.
Wenn die Wörter um mich herum mir zu schwer sind, denke ich an den stolzen Fluss, wie er sprudelt, gischtet, wirbelt, vorwärts drängt. Und ich denke an den stillen, ruhigen Fluss, hinter den Stromschnellen, wo das Wasser sanft schimmert. Der Fluss ist wie ich, so spreche ich. Auch der Fluss stottert, wie ich. Am Morgen wache ich auf mit dem Klang der Wörter um mich herum. Ich gehe in die Schule und erzähle von meinem Lieblingsort, vom Fluss. Ich bin wie der Fluss.
Jordan Scott beginnt sich selbst zu verstehen, eine lebenslange Aufgabe. Er lernt verletzbar, aber nicht verletzt zu sein, denn die Angst schwindet. So sehen wir ihn am Ende sprechen oder besser gesagt erzählen. Wieder zeigt Smith ihn uns mit gesenkten Lidern. Aber nun ist das Gesicht nicht verschlossen. Wenn man ihn dort im Klassenraum stehen sieht, wie er von seinem Erlebnis am Fluss berichtet, glaubt man den Klang der Worte unmittelbar zu hören. Dass dem Buch ein Nachwort über das Stottern angefügt wurde, wirkt unsinnig. Denn Sidney Smith hat uns zuvor eindrucksvoll vor Augen geführt, wie ein Bild zum lebensrettenden Halt im reißenden Strom der Ereignisse werden kann.
Thomas Linden über Jordan Scott und Sidney Smith, Ich bin wie der Fluss. Aus dem Englischen von Bernadette Ott, Aladin Verlag, 44 Seiten, ab 5 Jahren. Vom Fluss zum Meer. Die Mädchen dieser Geschichte kennen wir bereits. 2016 erhielt die Berliner Schriftstellerin Kirsten Fuchs für das Buch Mädchenmeute den Deutschen Jugendliteraturpreis. Hier begegnen wir erstmalig den Mädchen, die sich abgesetzt hatten, eine Weile selbstversorgend im Wald lebten und dadurch später mediale Berühmtheit erlangten. Die Mädchenklique um die Erzählerin Charlotte Nowak begibt sich diesmal auf hohe See, auf ein Frachtschiff. Mädchenmeuterei. Der Titel lässt ein Abenteuer vermuten. Nora Koldehoff hat das Buch gelesen.
Charlotte Nowak will eigentlich auf dem schnellsten Wege nach Marokko. Dort, so vermutet sie, steckt ihre Freundin Bea in Schwierigkeiten. Denn Bea ist spurlos verschwunden. Charlotte erhält kurze Videos von ihr, aber ohne irgendeine Erklärung oder Begründung. Erst allmählich wird klar, dass Bea in Marokko ihren Vater gesucht und gefunden hat. Der arbeitet dort als Lastwagenfahrer und hat nun offenbar Ärger, der möglicherweise nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Tochter in Gefahr bringt. Die Videos aber geben nur Fragmente preis.
Bea schaut jetzt in die Kamera. Mann, ich hasse das. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weg kann ich nicht, weil mein Pass weg ist. Mein Vater sagt, dass er nicht weiß, wo der ist. Aber naja, Beas Kopf ganz gereckt. Augen suchen die Decke nach etwas ab. Jemand, der fliegen will. Fliehen will. Der überstreckte Kopf von Bea findet wieder zu einer normalen Haltung. Schluckbewegung im Hals. Ich habe was gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen. Und na ja, ich weiß jetzt was über meinen Vater, was ich lieber nicht gewusst hätte. Warum erzähle ich dir das? Du kannst mir auch nicht helfen. Blick in die Kamera, zu diesem Du irgendwo. Ja, du, also ich.
Mädchenmeuterei erscheint 5 Jahre nach dem Vorgängerbuch Mädchenmeute. Zeitlich schließt es beinahe nahtlos an die erste Geschichte an. Die Handlung spielt in den Herbstferien nach dem im ersten Band erzählten Waldabenteuer, das sie alle kurzzeitig berühmt gemacht hatte. Die schüchterne Ich-Erzählerin Charlotte und 3 ihrer Freundinnen reisen also erneut aus, diesmal um Bea zur Hilfe zu kommen. Auf einem Containerschiff reisen die 4 Mädchen nach Marokko, begleitet von der Journalistin Francesca, die eine Geschichte über sie schreiben will. Aufgrund der begrenzten Passagierplätze fährt 1 der Mädchen kurzerhand als blinde Passagierin mit. Einen wirklichen Plan haben sie dabei nicht. Um die Handlung von Mädchenmeuterei verstehen zu können, muss man das Vorgängerbuch nicht gelesen haben. Doch um die Anspielungen auf das Waldabenteuer einordnen zu können, hilft es. Auch die Beziehungen der Protagonistinnen untereinander, die im Sommer zuvor trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere zu Freundinnen wurden, sind durch die Lektüre beider Bücher besser nachvollziehbar. Die komplexe Geschichte aber steht für sich. Freundschaft, Vertrauen und Verantwortung sind auch die zentralen Motive dieses Mädchenromans, in dem der Weg bereits das Ziel ist. Roadtrip und Coming-of-Age-Story finden zueinander. Die spannende Geschichte hält beides zusammen. Je länger die Reise dauert, desto mehr verstricken sich die Mädchen dabei in die rätselhaften und offenbar sogar kriminellen Vorgänge auf dem Schiff. Sie entdecken, dass der Kapitän ein Geheimnis mit sich herumzutragen scheint, das seine Autorität untergräbt. Der despotische erste Offizier nutzt dies aus und hat dadurch freie Hand für illegale Tierschmuggelgeschäfte. Weil die 4 ihm dabei immer wieder in die Quere kommen, bedroht er sie schließlich. Der Autorin gelingt die Verknüpfung der unterschiedlichen Handlungsstränge, doch greifen diese nicht so organisch ineinander wie im ersten Buch und erreichen dadurch auch nicht dessen erzählerische Dichte. Die lakonische und oft lustige Erzählweise sorgt aber dafür, dass die Figuren glaubhaft bleiben und man ihren Erlebnissen und Erfahrungen gespannt folgt. Die Innensicht von Charlotte, die sich selbst und ihr Umfeld permanent reflektiert, wird in einem ganz eigenen Tonfall wiedergegeben, mal besonnen und nahezu poetisch, mal verzagt und ratlos bis bockig. Ergänzt wird ihre Perspektive durch die so ganz anders tickenden Freundinnen, die geradlinige, aber verschroben altertümlich wirkende Freigunda, die taffe und verwöhnte Yvette aus reichem Elternhaus und die warmherzige und meist gut gelaunte Antonia, das Küken der Gruppe. Auch wenn gelegentlich gestritten wird, finden die Mädchen doch immer wieder zusammen, auch das auf glaubwürdige Weise.
»Ich hab euch so gern«, sagte Antonia. »Das muss auch mal sein«, fand Freigunda, und Yvette und ich lachten uns weg. Yvette sagte, »Gern haben«. Das muss auch mal sein, als wär's eine Werbung für gern haben. Haben Sie es schon mal mit gern haben probiert? Wir quiekten. Gern haben, jetzt auch für unterwegs.
Kirsten Fuchs erzählt auch diesmal wieder die Geschichte der Mädchen und die Entwicklung der Gruppe mitreißend. Individuell und zugleich Teil einer Gemeinschaft zu sein, dass beides zum Leben lernen gehört, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die das Buch vermittelt.
Nora Koldehoff über Kirsten Fuchs, Mädchenmeuterei, Rowohlt Verlag, 496 Seiten ab 14. Vom Trip durch die Welt zu gleich mehreren Trips durch die Nacht. Anne-Kathrin Weber hat sich 5 Bilderbücher angeschaut, in denen die Nacht und die Dunkelheit, für Kinder ein ausgesprochen wichtiges Thema, eine entscheidende Rolle spielen. Im ersten Buch führt uns Britta Teckentrup in die Welt der Igel. Warte doch mal. Und wir hören hinein.
Es war schon spät und der große und der kleine Igel waren auf dem Weg nach Hause. Die Sonne stand tief am Himmel und ihre letzten Strahlen schienen durch die Blätter. »Warte doch mal, großer Igel«, rief der kleine Igel.
Der kleine Igel will die Abendstunden vor der herannahenden Nacht mit all ihren kleinen und großen Phänomenen ganz genau erkunden. Den Untergang der Sonne, den Aufgang des Mondes oder den Duft der Feldblumen. Und natürlich möchte er sich auch noch von den anderen Tieren verabschieden. Da macht es ihm auch gar nichts aus, dass der große Igel beständig zum Heimgehen mahnt. Eltern kleinerer Kinder dürfte dies bekannt vorkommen. Mit dem Appell »Warte doch mal, großer Igel« blickt Britta Teckentrup radikal kindzentriert auf diese Alltagssituation. Die aufkommende Dunkelheit ist dabei Quelle von Abenteuern statt von Angst. Geduldig lässt sich der große Igel auf die Wünsche des kleinen Igels ein und wird von der Magie der Nacht angesteckt. Noch nie zuvor hatte er eine Nachtwiese gesehen, die so schön von vielen Glühwürmchen erhellt wurde. Eines dieser Glühwürmchen ist auf allen Buchseiten zu finden. Nur ein Beispiel für feine Details in der Illustration, die zum Suchspiel einladen. Bestens dafür eignet sich der Collagencharakter der Illustrationen, der sich durch eine Mischung aus verschiedenen Grafikelementen und dem markanten Einsatz einer Walztechnik auszeichnet. Ein Markenzeichen Britta Teckentrupps. Dank der zurückgenommenen Erzählweise ist »Warte doch mal« als Zu-Bett-Geh-Lektüre auch schon für Kinder unter 3 Jahren empfehlenswert. Und alle Großen erinnert es in der dunklen Jahreszeit stimmungsvoll daran, ein bisschen Zeit für abendliche Alltagswunder einzuplanen.
Raphael Colli, ein Licht im Wald.
Auch der Schweizer Illustrator Raphael Colli greift die typische Alltagssituation eines Kindes auf, nicht nach Hause gehen zu wollen, weil es überall etwas zu entdecken gibt. In seinem Bilderbuch streunt ein Kaninchen alleine auf dem Feld umher. Es entdeckt seltsame Steine und duftende Äpfel und beobachtet am liebsten das emsige Leben von Insekten. Plötzlich ist alles pechschwarz, auch auf den Bilderbuchseiten. Die Nacht ist angebrochen. Mit dieser farblichen Dramatik unterstreicht Colli die Angst, die das Kaninchen zunehmend erfüllt. Da entdeckt es zwischen den Bäumen ein helles Leuchten. Ein Stück Licht liegt auf dem Waldboden.
Das Licht ist warm und knistert leise. Es lässt sich formen und ist federleicht.
Grell illustriert ist dieses Licht und bietet einen starken Kontrast zur Dunkelheit der Nacht. Illustration und Text bieten ein gekonntes Wechselspiel zwischen dynamischen und ruhigen Sequenzen. Das Kaninchen trifft immer wieder in der Nacht auf andere, zuweilen furchteinflößende Tiere, die alle um ein wenig Licht bitten, das mehr und mehr abnimmt.
Das Licht reicht gerade noch, um den Weg vor dem Kaninchen zu beleuchten. »Dein Licht ist schön«, sagt eine raue Stimme. »Schenkst du mir ein Stück davon? Mein Kind wartet zu Hause auf mich und kann im Dunkeln nicht einschlafen.«
Viel Überwindung und Kraft muss das Kaninchen aufbringen, um vom Licht erneut etwas abzugeben. Etwas Essentielles zu teilen, das für alle wichtig ist. Diese Erfahrung wird in »Ein Licht im Wald« kindgerecht erzählt. Eine ausdrucksvoll illustrierte Geschichte für Kinder ab 4 Jahren, die ihre Botschaft ohne erhobenen Zeigefinger vermittelt.
Kitty Crowther – Kleine Gute-Nacht-Geschichten.
Tiere, die beim Einbruch der Dunkelheit noch putzmunter sind, das ist ein Thema, dem sich auch die belgische Autorin Kitty Crowther annimmt. Eine Bärenmutter erzählt ihrem Kind vor dem Einschlafen 3 kurze Geschichten. Die erste Erzählung handelt von einer Nachtwächterin. Mit einem großen Gong mahnt sie die Tiere des Waldes liebevoll an, schlafen zu gehen.
»Es ist Zeit«, sagte die Nachtwächterin. »Dong, dong. Der Himmel ist jetzt dunkel. Vertrauen wir den Sternen auf unserer Reise zum morgigen Tag.« Dong, dong.
Die Lautmalerei bietet einen beruhigenden Ausgleich zu den im surrealen Stil gehaltenen Illustrationen. Diese heben sich radikal vom Mainstream anderer Gute-Nacht-Geschichten ab, angefangen bei der dominierenden Hintergrundfarbe. Anstelle eines nächtlichen Schwarz oder Dunkelblaus durchzieht das Buch ein markantes Pink. Es trennt und verbindet gleichzeitig die Rahmenerzählung und die 3 Kurzgeschichten. Crowther erzeugt damit auch eine gewisse Spannung zu anderen kräftigen Farben wie Orange, Blau und Rot, die sie oft in Strich- und Linienform arrangiert. Die 2. Gute-Nacht-Geschichte handelt von einem Zwergenmädchen, das sich nachts im Wald verirrt, die 3. von einem ebenfalls kleinen Mann, der immerzu seinen Mantel anbehält und der Nacht für Nacht nicht einschlafen kann. In diesen beiden Geschichten treten Farbkontraste besonders hervor. So sind einige der freundlichen Figuren nicht etwa ebenfalls bunt und hell, sondern auffallend dunkel gezeichnet. Kitty Crowther, die 2010 den Astrid Lindgren Memorial Award und damit den bedeutendsten Buchpreis für Kinder- und Jugendliteratur gewann, hat ein im doppelten Wortsinn fantastisches, kleinformatiges Bilderbuch vorgelegt. Es regt auf meisterliche Weise dazu an, illustrative Konventionen rund um das Thema Nacht zu hinterfragen.
Sengsun Ratanavan. Freunde sind das Funkeln in der Nacht.
Zu einer kunterbunten Fantasiereise lädt auch dieses Bilderbuch ein. Die Geschichte handelt vom Menschenjungen Kaspar, der der Nacht nichts abgewinnen kann.
Nein, Kaspar mag die Nacht ganz und gar nicht. Sie ärgert ihn und sie macht ihm Angst.
Sehnsüchtig wünscht er sich einen Freund herbei, um die Nacht zu überstehen. Plötzlich ertönt eine zarte Stimme unter seinem Bett. Ein Mäuschen lädt ihn ein, gemeinsam in seinem Haus einen Freund zu suchen. Sie treffen eine kluge Maulwürfin, ein klavierspielendes Kaninchen, einen Pinguin, der nicht nur vor Wasserangst hat, und einen Panda-Bären, der in der Waschmaschine feststeckt. Ein abwechslungsreiches Personal und auch bei den Illustrationen setzt Sengsun Ratanavan auf Vielfalt. Bunte Farben, üppige Formen und markante Muster bilden das Ambiente des Hauses, dem Schauplatz von Kaspars nächtlichem Abenteuer. Jeder Teppich, jede Vase und jeder Übertopf lenkt den Blick auf sich. Auch versteckte Details wie ein winziges Baumhaus in einem Bonsai laden dazu ein, den Illustrationen viel Aufmerksamkeit zu widmen. Diese liebevoll schrullige Geschichte wird für Kinder ab 4 Jahren empfohlen. Mit seiner Angst vor der Nacht bietet Kaspar jungen LeserInnen viel Identifikationspotenzial und am Ende seines traumhaften nächtlichen Abenteuers eine beruhigende Erkenntnis.
Am Ende war die Nacht doch nicht so schwarz und die Schatten doch nicht so furchteinflößend. Lea Lina Oppermann und Maren Profke. Sinas Reise in die Welt der Schatten.
Furchteinflößend findet Sina ihren Schatten nicht wirklich. Nein, er ist vor allem absolut nervig. Deshalb macht sich das Mädchen auf den Weg, diesen Teil von sich loszuwerden. So befiehlt sie ihrem Schatten mit der Nummer 593.577.501, sie zum zuständigen Minister zu bringen. Denn der weiß, was sie nun zu tun hat.
Du musst deinen Schatten werfen, erklärt der Minister. Du musst den Schatten von deinen Füßen reißen und ins Meer schmeißen. Dann hast du keinen Schatten mehr. Sinas Schatten wird blass. Und was passiert mit mir? Der Minister zuckt mit den Schultern. Tja, du machst Platsch und sinkst hinunter in die Tiefsee. Danke, Herr Minister, sagt Sina. Los, Schatten, flieg mich zur Klippe.
Sinas Reise in die Welt der Schatten handelt von dem Wunsch nach Veränderung, davon, etwas loszuwerden, das zu uns gehört. Das Bilderbuch erzählt aber auch von der Entschlossenheit, eine Fehlentscheidung rückgängig zu machen. Denn Sina sorgt sich auf einmal sehr um ihren Schatten, den sie mit voller Kraft ins Meer geschleudert hatte. Dieses freche und fantastische Bilderbuchdebüt der Jugendbuchautorin Lea Lina Oppermann überzeugt durch viel Schwung in der Charakterzeichnung und eine wirklich originelle Geschichte. Maren Profke gelingt es, Sinas Charakter, vor allem das Mutige und Zielstrebige, im Bild perfekt in Szene zu setzen. Die Illustratorin spielt gekonnt mit Farbkontrasten. Das wunderschöne Tiefblau der Nacht und das Gelb von Sinas Kleidung und umrahmt diese ausdrucksvollen Farben mit starken schwarzen Konturen. Die erfrischende Geschichte von Sina und ihrem Schatten kann schon jüngere Kinder ab 4 restlos begeistern.
Neue Perspektiven bringen Britta Teckentrup, Raphael Collet, Kitty Crowther aus dem Französischen von Tobias Scheffel, Sengsun Ratanava aus dem Französischen von Tatjana Kröll, Lea Lina Oppermann und Maren Profke. Sie alle haben unsere Rezensentin Anne-Kathrin Weber auf ihre Art überzeugt. Zum Schluss noch ein Hinweis auf eine Neuauflage im Oettinger Verlag zum 20. Todestag der großen Astrid Lindgren, der wäre gestern gewesen. Mio, mein Mio wurde neu bebildert von dem schwedischen Künstler Johan Egerkrans. Das ist nun genug Lesestoff bis nächste Woche. Dann hören Sie die Deutschlandfunk-Bestenliste mit der Jurorin Stefanie Jentgens und den besten 7 Büchern des Monats Februar. Alle Bücher wie immer auf unserer Deutschlandfunk-Seite. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Bis dahin ein schönes Wochenende, wünscht Ute Wegmann.